unsere Studierenden und Ärztinnen ist bewusst, ohne Genetik kann ich gar keine Medizin mehr machen. Zu uns kommen 20-jährige gesunde Frauen mit einem ganz klaren Abklärungswunsch. Ich möchte jetzt wissen, habe ich die Veränderung von der Mama oder von dem Papa geerbt? Wieso? Ich kann doch dann konkret medizinisch etwas besser machen. Bitte sagen Sie nie, ich bin Genträgerin oder ich habe das Gen oder ich habe das Brustkrebsgen. Diese Gene haben wir alle, was gut ist, das sind ja Schutzgene. Und die Frage ist natürlich, habe ich da eine pathogene Variante in einem solchen guten Gen?
Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Wenn in einer Familie mehrere Menschen früh an Krebs erkranken, fragen sich viele, ist das Zufall oder steckt mehr dahinter? Die Antwort kann in unseren Genen liegen. Wie sich das feststellen lässt, darüber spreche ich heute mit Professor Jochen Bernd Geigel, Arzt und Forscher am Diagnostik- und Forschungsinstitut für Humangenetik an der Medizinischen Universität Graz. Er trifft jeden Tag auf PatientInnen, die sich diese Frage stellen und kennt die neuesten Entwicklungen in der genetischen Krebsdiagnostik. Herzlich willkommen, Professor Geigel.
Grüß Gott.
Mein Name ist Johanna Wolfsberger. Ich bin Medizinjournalistin bei Springer Nature. Professor Geigel, wenn wir von erblichen Tumorprädispositionssyndromen sprechen, was genau ist darunter zu verstehen?
Nun, Krebs ist ja eine relativ häufige Erkrankung, wobei das Risiko, an Krebs zu erkranken, mit dem Alter ansteigt. Meist treten diese Erkrankungen sporadisch, das heißt als Einzelfall, auf und sind nicht erblich im engeren Sinne. Oft führt dabei ein Zusammenspiel von Umwelteinflüssen und genetischen Faktoren zur Krankheitsentstehung, was wir auch als multifaktorielle Entstehung bezeichnen. Aber eine einzelne genetische Ursache zu identifizieren, ist da nicht möglich. Nur zum Verständnis, wir haben in unserem Erbgut fast 20.000 proteinkodierende Gene. Die Ursache von erblichen Tumorerkrankungen sind dabei Mutationen, wir sagen jetzt zunehmend pathogene Varianten, in meist Schutzgenen, die als Tumorsuppressorgene bezeichnet werden. Habe ich also selber eine solche Mutation in einem Schutzgen geerbt, ist mein Risiko um ein Vielfaches höher, an Krebs zu erkranken. Wobei wir hier durchaus ein sehr junges Ersterkrankungsalter sehen, auch mehrere Tumore bei Patienten gleichzeitig, beziehungsweise auch eine Tumorhäufung in der Familie.
Was bedeutet es jetzt konkret, wenn jemand eine solche Veranlagung hat? Wie wahrscheinlich ist dann eine Krebserkrankung?
Man verwendet hier auch den Begriff der Penetranz. Also wie wahrscheinlich ist es im Lauf des Lebens, man rechnet da bis 75 bis 80 Jahre, an Krebs zu erkranken. Wir haben Mutationen in Genen mit einer, ich sag mal, moderaten Penetranz, Brustkrebs zweifach, dreifach erhöht. Wir haben eine Hochrisikosituation, Lebenszeitrisiko von 70-80%, aber auch Mutationen in Genen, die mit einer fast vollständigen Penetranz einhergehen. Wichtig ist hier, glaube ich, auch noch den Begriff des kumulativen Lebenszeitrisikos zu erklären. Das heißt, je älter ich werde, desto höher ist mein Risiko, an Krebs zu erkranken. Ich kann also nicht sagen, ich bin jetzt schon 74 Jahre alt und es wird nichts mehr kommen. Nein, genau das Gegenteil wäre der Fall.
Sie sind täglich in Kontakt mit Personen, die von so einer Veranlagung betroffen sind. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel einer Familie geben? Wie kann man sich das genau vorstellen?
Bei uns war eine Frau zum Beispiel in der genetischen Sprechstunde. Sie war mit 40 Jahren an linksseitigen Brustkrebs, mit 51 Jahren am rechtsseitigen Brustkrebs erkrankt. Sie berichtet von ihrer Schwester, sie war auch jung, mit Anfang 40 am Brustkrebs erkrankt. Deren Tochter hatte ein malignes Melanom. Und sie erzählt von ihrer Mutter, die relativ rasch mit 60 Jahren an den Folgen eines Eierstockkrebs verstorben ist. Der Bruder, also der Onkel unserer Ratsuchenden, hatte ein Prostatakarzinom. Und auch die Oma mütterlicherseits ist an Eierstockkrebs verstorben.
Das klingt natürlich sehr dramatisch. Wie häufig sind solche Syndrome generell?
Das hängt jetzt natürlich ab von den spezifischen Genen bzw. den Syndromen per se. Wir wissen, wenn wir jetzt mal im Brustkrebs-Szenario bleiben, wir sehen bei knapp einem Drittel aller unserer betroffenen Frauen mit Brustkrebs Hinweise auf eine mögliche erbliche Belastung. Das heißt, da gibt es in den Familien weitere Personen mit Brust- und oder Eierstockkrebs. Wir sehen allerdings nur in dieser Thematik 5-10% auch wirkliche monogene, echte, erbliche, nachweisbare Veränderungen. Im Darmkrebsbereich circa 3% aller Darmkrebsfälle sind auf das sogenannte Lynch-Syndrom, Eigenname Henry Lynch, das Lynch-Syndrom zurückzuführen. 1% aller Darmkrebsfälle auf eine polypöse Darmerkrankung, die familiäre adenomatöse Polyposis.
Werden solche genetischen Veranlagungen heutzutage häufiger und auch schon früher erkannt?
Eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, wenn ich auf die letzten 20 Jahre hier in Graz zurückblicke, haben sich zwei Punkte wesentlich geändert. Unsere Studierenden und Ärztinnen ist bewusst, ohne Genetik kann ich gar keine Medizin mehr machen. Das heißt, darauf basieren Operationen oder Medikamentenentscheidungen. Zunehmend wird auch die Humangenetik, was gut ist, in das Curriculum früher und auch im späteren Studienverlauf noch mal ja berücksichtigt. Das heißt, unser Fach ist viel mehr in das Bewusstsein gerückt. Andererseits haben wir auch Personen, betroffene Frauen, Familienangehörige, die viel mehr bereit sind, sich aufklären, sich beraten, sich untersuchen zu lassen. Zu uns kommen 20-jährige gesunde Frauen mit einem ganz klaren Abklärungswunsch. Ich möchte jetzt wissen, habe ich die Veränderung von der Mama oder von dem Papa geerbt? Wieso? Ich kann doch dann konkret medizinisch etwas besser machen.
Viele haben vielleicht schon einmal vom BRCA-Syndrom gehört, besonders durch die Schauspielerin Angelina Jolie war darüber eine Zeit lang viel in den Medien zu hören. Was genau ist das BRCA-Syndrom und welche anderen Tumorprädispositionssyndrome sind besonders bekannt? Sie haben schon ein paar erwähnt.
Also Angelina Jolie hat ihre Anlageträgerschaft, das war 2013 in der New York Times, öffentlich gemacht. Sie hat eine pathogene Variante im BRCA1-Gen und gerade zwei Gene, BRCA1 und BRCA2, führen zum sogenannten erblichen Brust- und Eierstockkrebssyndrom. Wir sehen hier ein hohes Risiko für unsere Frauen, mehr als 70% im Laufe des Lebens an Brustkrebs zu erkranken. Ein sehr hohes Risiko an Eileiter-Eierstockkrebs zu erkranken, 17% versus 45%. Und für unsere Männer ein deutlich erhöhtes Risiko an einem Prostatakarzinom zu erkranken. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, 3% aller Dickdarmkrebsfälle sind dem Lynch-Syndrom zuzuordnen. Hier sehen wir auch junge Menschen, jüngere Menschen im Alter 25, 30 Jahren, die mit Darmkrebs auftreten, wo sich Darmkrebs synchron, also zum gleichen Zeitpunkt an mehreren Stellen oder metachron zu einem zeitversetzten Punkt präsentiert. Wir haben aber auch Risikoerhöhungen für Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs, Tumore der ableitenden Harnwege. Oder ein weiteres Beispiel wäre die familiäre adenomatöse Polyposis. Wir haben zum Beispiel 25-jährige Betroffene mit Abklärung bei einer Blutarmut, einer Anämie, wird eine Koloskopie gemacht. Dann sehen wir bis zu Hunderten, Tausenden von Dickdarmpolypen. Und in dem Kontext ist mir ein Punkt ganz wichtig. Bitte sagen Sie nie, ich bin Genträgerin oder ich habe das Gen oder ich habe das Brustkrebsgen. Diese Gene haben wir alle, was gut ist, das sind ja Schutzgene. Und die Frage ist natürlich, habe ich da eine pathogene Variante in einem solchen guten Gen?
Jetzt stellt sich die Frage, wie weiß ich denn, ob so eine Veranlagung in meiner Familie existiert? Wann wird eine genetische Abklärung empfohlen und gibt es auch bestimmte Warnzeichen in der Familiengeschichte dafür?
Ja, die gibt es definitiv. Also was auf eine erbliche Veranlagung hindeuten könnte, sind insbesondere ein junges Erkrankungsalter, sind ein, ich sage mal, mehr oder weniger umschriebenes Organspektrum. Das heißt, bestimmte Tumore sind betroffen, so wie wir es jetzt gerade vorhin gehört haben mit Brust, Eierstock, Prostatakrebs. Wir sehen eine familiäre Häufung oder, wie auch schon erwähnt, wir sehen mehrere Tumorerkrankungen bei einem Patienten auftreten oder in der Familie. Aber auch, und das sollten wir auch nicht vergessen, es gibt auch Abklärungssituationen bei einzelnen Betroffenen, also ohne eine große Familienhistorie, wie zum Beispiel dem hormonunabhängigen Brustkrebs, dem triple-negativen Mammakarzinom. Oder wir machen eine Koloskopie, ein Dickdarmpolyp wird entfernt, wird begutachtet als Peutz-Jegers-Polyp oder als juveniler Polyp. Also hier wäre dann schon eine humangenetische Beratung anzudenken.
Und wenn ich die Vermutung habe, in meiner Familie könnte so eine Veranlagung vorliegen, was mache ich dann? Wohin wende ich mich?
Wie immer ist es auch hier am besten, sich an Expertinnen zu wenden, sich von Expertinnen beraten zu lassen. Und gerade hier in einer solchen Fragestellung sind die Fachärztinnen für Humangenetik gefragt. Man sollte sich hierbei an eine humangenetische Beratungsstelle wenden, konkret bei uns kann einen Termin vereinbaren, online, telefonisch, einen Überweisungsschein von der Hausärztin, vom Hausarzt, von der Fachärztin mitbringen. Und wir schauen uns die Situation an und wir stellen ja gerade die Indikation, soll eine genetische Untersuchung gemacht werden und in welchem Umfang.
Ihr Institut an der MedUni Graz ist besonders spezialisiert auf diesem Gebiet und eines von nur zwei zertifizierten Expertisezentren in Österreich. Kommen somit dann auch Personen aus ganz Österreich zu Ihnen?
Ja, da sind wir ehrlich gesagt auch sehr stolz drauf. Wir wurden im Jahr 2024 vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu einem Expertisezentrum für erbliche Tumordispositionssyndrome ernannt. Typ B-Zentrum. Was ist ein Typ B-Zentrum? Das sind hochspezialisierte klinische Einrichtungen, die überregional versorgen. Zentrale Anlaufstellen sind eben für eine Gruppe seltener Erkrankungen. Und es gibt, Sie haben es schon gesagt, Dr. Weisberger, es gibt zwei Zentren in Österreich. Eines ist in Innsbruck und das andere ist bei uns an der Medizinischen Universität Graz an der Humangenetik. Und wir haben über viele Jahre hinweg ein Netzwerk von klinischen Spezialistinnen unterschiedlicher Fachgebiete inklusive Psychoonkologie aufgebaut, damit unsere betroffenen Frauen, Männer, Kinder optimal versorgt und betreut werden können. Ja, und wir betreuen auch viele Personen außerhalb der Steiermark aus anderen Bundesländern. Wir versorgen über Regionalien.
Wie läuft eine genetische Beratung und dann auch die Diagnostik bei Ihnen am Institut genau ab?
Wir sind ein sehr großes Institut mit fast 100 Mitarbeiterinnen. Wir sind im diagnostischen Bereich akkreditiert, ISO 15189. Sie melden sich an, ich habe es vorher schon erwähnt, entweder online oder telefonisch. Dann erfolgt das wie in einer ärztlichen Praxis einer Ordination. Das heißt, ärztlicherseits, die Befunde werden gesichtet in einem Gespräch, wird dann ein Stammbaum erstellt und wir klären über die Indikationen auf und auch die Konsequenzen. Mir ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, wir stellen fachärztlicherseits die Indikation zur Testung. Das bedeutet, gibt es hier eine Therapierelevanz? Gibt es hier eine Vorsorgerelevanz? Gibt es ein reproduktives Risiko oder können wir durch ein Ergebnis auch unnötige, ich sag mal, diagnostische Maßnahmen vermeiden? Dann stellen wir die Indikation. Es gibt auch Situationen, wo wir sagen, nein, hier ist gar keine Analyse indiziert. Was dann folgt bei einer Indikationsstellung, ist die Blutabnahme. Wir haben ein großes Labor, da erfolgt dann die Datenauswertung, Datenanalyse, Interpretation. Wir haben ein fantastisches Team aus Labormitarbeiterinnen, Molekularbiologinnen, Ärztinnen, Bioinformatikerinnen, Sekretärinnen. Wir helfen alle zusammen, der Befund wird erstellt und wir besprechen dann wieder, und da schließt sich der Kreis, diesen Befund mit unseren Ratsuchenden. Dabei ist mir ein Punkt ganz wichtig. Diese genetischen Befunde sind ja oft nicht selbsterklärend. Genau da sehen wir uns als Ärztinnen in der Pflicht, denn diese komplex anmutenden Befunde, die müssen wir in eine Patientinnensprache übersetzen können, damit unsere Frauen, Männer herausgehen und sagen, ich habe das verstanden und ich weiß, dass, was ich damit tun soll.
Wie häufig bestätigt sich denn der Verdacht einer solchen Veranlagung für bestimmte Krebserkrankungen und welche Konsequenzen hat ein positives Testergebnis dann für die Betroffenen und auch für deren Angehörige?
Das hängt jetzt ab von der Eigen- und Familienanamnese, vom Syndrom und von der Anzahl der parallel untersuchten Gene. Bleiben wir vielleicht nochmal beim Brustkrebs. Wenn wir jetzt Familien haben, wo ausschließlich Brustkrebs aufgetreten ist, dann sehen wir wahrscheinlich monogene Vererbungen, monogene Ursachen in 17, 18, 20%. In Familien, in denen jetzt der Fokus auf Eierstockkrebs liegt, da finden wir 40%, ich sage mal, monogene Ursachen. Wir denken in der Genetik immer in zwei Linien. Was bedeutet das für unsere Ratsuchenden, unsere betroffenen Personen? Was bedeutet das für die Familienangehörigen? Beim erblichen Brust- und Eierstockkrebssyndrom beginnen wir beispielsweise sehr früh, sehr frequent mit einem Früherkennungsprogramm, Kernspintomographie der Brust, Ultraschall der Brust ab 25 Jahren, dazu Mammographie ab 35 bis 40 Jahren oder auch wäre eine Thematik Gabe von Medikamenten, sogenannte PARP-Inhibitoren. Bei erblichen Darmpolypensyndromen, da initialisieren wir frequentere Darmspiegelungen. Das kann alle 3 Monate sein, es kann alle 2 Jahre sein, hängt natürlich ab vom Syndrom. Aber es können natürlich auch andere Organe sein, die man gar nicht auf dem Radar hatte, wie beispielsweise das Lynch-Syndrom, ich habe es vorher genannt. typischerweise erbliches Darmkrebssyndrom. Ja, aber wir haben ein hohes Risiko für Gebärmutterkrebs oder auch gynäkologische Tumore. Wie gesagt, der zweite Punkt ist, wird jetzt eine solche krankheitsverursachende Variante gefunden? Können sich weitere Familienangehörige, die entsprechend humangenetisch beraten worden sind, aufgeklärt worden sind, sich dafür entscheiden, untersucht werden? Und in diesen Tumorsuppressorgenen, die Erblichkeit ist meist autosomal dominant, bedeutet geschlechtsunabhängig 50% der Weitergabe. Das heißt, findet sich eine solche Variante, die Tochter kommt, hat sie nicht geerbt, ist das auch eine enorme Entlastung.
Wie gehen Menschen Ihrer Erfahrung nach mit so einem Ergebnis um und welche psychologische Unterstützung gibt es für diese Personen?
Es gibt natürlich alle Reaktionen, aber meist wird auch ein auffälliger Befund sogar sehr positiv aufgenommen. Die Ratsungen sind ja gerade vorab über die Konsequenzen umfassend aufgeklärt worden und haben sich auch aktiv für einen solchen Test entschieden. Gerade die Frage wird dann teilweise beantwortet, wieso habe ich jetzt als 30-jährige Frau Brustkrebs? Die Ursache ist geklärt und ich habe auch eine medizinische Perspektive. Das heißt, ich weiß, was ich machen soll. Gibt aber auch sehr belastende Situationen und hier sollten wir unbedingt psychologische Hilfe anbieten. Wir haben an unserem LKH-Universitätsklinikum hier in Graz eine exzellente Abteilung Psychoonkologie. Wir binden auch die österreichische Krebshilfe mit ein, bei uns die österreichische Krebshilfe Steiermark, mit erfahrenen Kolleginnen.
Sie haben es zum Teil schon erwähnt, durch die Vorsorgeuntersuchungen, die dann regelmäßiger umgesetzt werden. Wenn man nun ein erhöhtes Krebsrisiko hat, was kann hier aus medizinischer Sicht getan werden und was sind denn zum Beispiel mögliche präventive Maßnahmen?
Es gibt ja zum Beispiel operative Eingriffe beim erblichen Brusteierstockkrebssyndrom. Wir haben ja diskutiert, dass das Risiko für Brustkrebs erhöht ist, ebenso das Risiko für das Auftreten oder Wiederauftreten von Brustkrebs auch in der zweiten Brust. Wichtig ist, die Möglichkeit einer Brustdrüsenentfernung muss diskutiert werden. Unsere Frauen sollen die Möglichkeit haben, gemeinsam mit den operativ tätigen Kolleginnen Nutzen-Risiko abzuwägen. Ja, wir haben andererseits aber auch eine sehr gute Früherkennung für Brustkrebs, die wir beim Eierstockkrebs leider nicht haben. Unsere Frauen präsentieren sich in überwiegender Zahl im fortgeschrittenen Stadium. Und die einzige Möglichkeit, die sich hier bietet, unsere Frauen fast komplett vor einem Eierstockkrebs zu bewahren, ist die Entfernung der Eileiter oder der Eileiter-Eierstöcke, vorausgesetzt der Wunsch natürlich, Kinderwunsch abgeschlossen, Alter etc. Ja. Es gibt aber auch andere Situationen einer medikamentösen Prophylaxe, beispielsweise bei einer erblichen Polypenerkrankung. Hier können auch nicht-steroidale Antirheumatika, also antientzündliche Medikamente gegeben werden. Da deuten Studien darauf hin, dass durch diese Gabe die Transformation dieser Polypen in eine bösartige Form reduziert wird.
Sprechen wir kurz über den Stand der Forschung in diesem Bereich. Wie hat sich denn das Wissen über erbliche Tumorprädispositionssyndrome in den letzten Jahren verändert?
Kurzum, wir haben einen enormen Wissenszuwachs erhalten. Vor rund 30 Jahren wurden ja die Gene BRCA1 und BRCA2 entdeckt und es wurden weitere Gene und werden immer noch identifiziert, die mit einer Erblichkeit verbunden sind. Die Vorsorge, die Früherkennungsprogramme werden aufgesetzt und auch aktuell wird versucht, die weitestgehend international, europäisch, US-amerikanisch zu vereinheitlichen. Auch im Bereich der Technik haben wir einen enormen Fortschritt erleben dürfen. Wir untersuchen jetzt nicht mehr ein Gen nach dem anderen, sondern wir untersuchen mehrere Gene parallel. Also es wäre auch nicht mehr zeitgemäß, nur beim Brustkrebs 2 Gene zu untersuchen. Da sind wir schon darüber hinweg. Und eine Technik, die hierbei ins Spiel kommt, ist das Next Generation Sequencing, das wir seit Jahren auf der ganzen Welt als Goldstandard mittlerweile im diagnostischen Bereich haben.
Zurzeit ist es ja so, dass die genetische Veranlagung detektiert werden kann und bestimmte präventive Schritte gesetzt werden können. Die Veranlagung sozusagen auslöschen lässt sich zurzeit noch nicht. Wird das Ihrer Meinung nach einmal möglich sein?
Wir haben bei genetischen Erkrankungen zunehmend therapeutische Optionen, also Gen- und Zelltherapien, RNA-basierte Verfahren, die bereits auch in klinischen Studien sind. Der Begriff der Genschere, ich glaube, der ist sehr, sehr geläufig. Der CRISPR-Cas gab es 2020 auch den Nobelpreis für Chemie. In diesem Jahr wurde beispielsweise ein Kind in den USA mit einer seltenen Erbkrankheit mit dieser Technik behandelt. Wichtig sind hierbei schon Langzeitbeobachtungen. Kurzum, Techniken gibt es bereits. Wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Ich wage aber gar keine exaktliche zeitliche Prognose. Das wäre, glaube ich, zu vermessen.
Ihr Forschungsteam arbeitet auch an einem Projekt, das sich Cancer of the Young nennt, also Krebserkrankungen, die in sehr jungen Jahren auftreten. Worum geht es dabei?
Das ist ein sehr wichtiges Projekt, Krebs bei Betroffenen. Wir haben zum Beispiel Menschen mit 20 Jahren mit Darmkrebs. Die sind in Anführungszeichen zu jung für eine solche Krebserkrankung. Wir machen eine diagnostische Untersuchung und finden beispielsweise keine Ursache. So ist diese Idee dieses Projektes zustande gekommen. Es wurde gefördert von der Österreichischen Krebshilfe Steiermark. Dafür herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wir setzen hierbei mehrere Techniken, das ist ein Forschungsprojekt, ein, um eine Ursache zu finden. Hier kommt also die Genom-, die Exomsequenzierung an Blut, an Gewebe zum Einsatz. Und auch zusätzlich werden polygene Risikofaktoren bestimmt. Wir haben jetzt über 50 Studienteilnehmerinnen einschließen können. Die Rekrutierungsphase ist jetzt beendet. Es ist ein sehr vielversprechendes Projekt. Wir sind jetzt derzeit aktuell in der Datenauswertung.
Sehr spannend. Wir freuen uns auf die Ergebnisse, würde ich sagen. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was möchten Sie Menschen mitgeben, die sich Sorgen machen, weil in Ihrer Familie viele Krebserkrankungen aufgetreten sind?
Seien Sie sensibel, was dieses Thema anbelangt. Lassen Sie sich von Expertinnen wie zum Beispiel an einem humangenetischen Zentrum beraten, ob überhaupt eine Indikation zu einer genetischen Untersuchung vorliegt. Sollte sich dann doch eine Erblichkeit zeigen, dann werden Sie beziehungsweise auch die Familienangehörigen von erfahrenen, klinisch tätigen Kolleginnen innerhalb eines hochkompetenten Netzwerks betreut.
Professor Geigel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Dr. Weisberger.
Das war der Hörgang Med-Uni Graz, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med-Uni Graz.